Ja, liebe Geschwister, ich denke, es ist immer wieder ein wunderbares Geschenk unseres Herrn Jesus Christus, dass wir uns noch in dieser Zeit und in dieser Freiheit hier unter sein Wort versammeln können. Und ich hoffe, dass jeder von uns auch wirklich diesen Wunsch und dieses Verlangen hat, sich unter das Wort Gottes zu stellen. Liebe Geschwister, ich möchte mal mit einer ganz einfachen, schlichten Frage beginnen. Zeigt das Reden Gottes im Alten Testament, wohlgemerkt im Alten Testament, zeigt das Reden Gottes noch irgendwie Wirkungen in unserem Leben? Zeigt es irgendwelche Reaktionen? Das Reden Gottes im Alten Testament. Man ist ja schon erstaunt, nicht wie selbst unter Christen das Alte Testament ja so an den Rand gedrängt wird, ja, dass es eigentlich nur noch eine Quelle von Informationen vergangener Zeiten ist. Und da denkt ein Mann wie der Apostel Paulus vollkommen anders. Römer 15, Vers 4, da sagt er, denn alles, was zuvor geschrieben ist, also Altes Testament, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Und dann noch dazu von ihm ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, da nimmt er gerade das Volk Gottes, also Israel, greift er da als warnendes Beispiel auf und er sagt da zum Beispiel im Vers 6, das ist uns aber zum Vorbild geschehen und einige Verse weiter, Vers 11, solches alles widerfuhr aber jenen zum Vorbild, es ist aber geschrieben uns zur Warnung. Also wir, auch was das Reden des lebendigen Gottes im Alten Testament betrifft, wir sind das Zielpublikum. Wir, die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament. Und wenn ich jetzt wirklich mal unterstelle, dass wir wirklich einen positiven Bezug zum Alten Testament auch haben, ist es aber auch da erstaunlich, dass es innerhalb des Alten Testamentes Bücher gibt, ja, die aus irgendwelchen Gründen da also ein gewisses Schattendasein führen. Und dazu gehören sicherlich die sogenannten kleinen Propheten, mit denen wir uns heute mal befassen wollen. Nicht natürlich nicht mit allen Propheten, aber wir werden uns da einen herauspicken. Und gerade was die kleinen Propheten anbetrifft, da ist man ja so halbwegs froh, dass man sie in der Bibel findet, dass man mit ihnen so klarkommt. Ja, es gibt sicherlich unter diesen kleinen, sogenannten kleinen Propheten, gibt es den einen oder anderen, ja, der es etwas besser hat. Ich denke da zum Beispiel an den Propheten Jona, der hat sicherlich mit seinem Fisch da einen Startvorteil. Aber jetzt so aus dem Stand, so aus dem Kopf heraus, ja, kann man eigentlich gar nicht so viel sagen zu diesen kleinen Propheten. Ja, manche können, vielleicht können manche sogar überhaupt nichts dazu sagen, zu diesen kleinen Propheten. Die ganz großen Klassiker aus dem Alten Testament, ja, die kennen wir alle. Nicht? Wir kennen das erste Buch Mose mit den Geschichten der Patriarchen. Wir kennen das zweite Buch Mose mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Wir wissen Bescheid über David und Salomo. Wir kennen auch die sogenannten großen Propheten, nicht Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Aber kann man so schnell was sagen zu diesen kleinen Propheten, wie sie alle heißen? Hosea, Joel, Amos, Obadja, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharja und der letzte ist, glaube ich, Malachi. Das sind eher die, die so in unseren Predigten selten gelesen werden. Um sofort Irritationen also wegzunehmen, was jetzt kleine Propheten, große Propheten anbetrifft, klein, natürlich nicht in der Bedeutung, nicht in ihrer Bedeutung, sondern klein, was das Textvolumen anbetrifft. Aber selbst unter den kleinen Propheten gibt es volumenmäßig, gibt es auch da Unterschiede, zum Beispiel Hosea, den würde man, was das Textvolumen anbetrifft, als groß bezeichnen. Obadja dagegen, ja, das ist jemand, der von seinem Inhalt fast auf eine Seite passt. Aber ich denke, gerade was diese kleinen Propheten anbetrifft, liebe Geschwister, da gehörte auch das Erkennen und das Erstaunen dazu, dass so fremd und eigenartig sie vielleicht für den einen oder anderen sind, dass sie etwas haben, was für uns enorm, enorm wichtig ist. Und dazu zählt eben auch ein Prophet wie Amos, mit dem wir uns heute mal so ein wenig befassen wollen, den wir auf uns wirken lassen wollen, ja, mit dem wir nicht so unseren alltäglichen Bibelumgang haben. Und wenn ich Ihnen natürlich heute Morgen, wenn ich euch heute Morgen zum Beispiel, sag mal, die Geschichte, die Stillung des Sturmes erzählen würde, auslegen würde, nicht, dann wüsste jeder Bescheid, schon Bescheid, wohin die Reise geht. Aber bei den kleinen Propheten und bei deren Texten sieht das doch etwas anders aus. Das ist im Grunde genommen wie so, um mal so ein kleines Beispiel zu nehmen, das ist wie so bei einem Ernährungswechsel. Wenn du bislang also immer so, was weiß ich, Pommes, Spaghetti, Burger, so die klassischen, so die Klassiker unter den jungen Menschen, wenn du das gegessen hast und plötzlich isst du also etwas anderes, nicht, du bekommst da eine Speisekarte vorgelegt, manches kennst du gar nicht darauf, nicht, du bekommst deinen Teller dahingestellt und in der Hoffnung, dass es auch wirklich schmeckt und plötzlich stellst du fest, ach ja, das geht ja auch, nicht, das geht ja auch. Und so gibt es eben, in Anführungsstrichen, im Ernährungsprogramm des lebendigen Gottes gibt es jenseits Pommes und Spaghetti und Burger, gibt es auch eben noch Sachen, die wirklich wichtig eben für uns sind. Und so wollen wir heute mal uns an den Amos wagen. Und wer das im Stillen mitlesen möchte, den Text, ich darf euch dann bitten, Amos 1 aufzuschlagen. Und zwar ab Vers 1 lesen wir zunächst mal bis Vers 5. Also Amos 1, die Verse 1 bis 5. Und da hören wir Folgendes. Dies ist es, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit Usias, des Königs von Juda, und Jerobeams, des Sohnes Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. So spricht der Herr, um der 3, ja der 4 Frevel willen derer von Damaskus will ich es nicht zurücknehmen, weil sie Gilead mit eisernem Dreschschlitten gedroschen haben. Sondern ich will Feuer schicken in das Haus Hazaels, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und den, der auf dem Thron sitzt, aus Bikat Aven ausrotten und den, der das Zepter hält, aus Bet-Eden und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden, spricht der Herr. Jetzt geht das so weiter. Das ist also sozusagen die erste kurze Gerichtsrede hier über Damaskus und jetzt geht das weiter mit Gaza, mit Tyros und mit Edom und mit Ammon und mit Moab, und wir machen deswegen, weil das in diesem Schema so weitergeht, und wir machen deswegen einen Sprung in das zweite Kapitel von Amos und lesen ab Vers 4 weiter. Da kommen nämlich die beiden Gerichtsreden noch über sein eigenes Volk, nämlich über Juda und Israel. Und da heißt es, so, also ab Amos 2, ab Vers 4, so spricht der Herr, um der 3, ja der 4 Frevel willen derer von Juda, will ich es nicht zurücknehmen, weil sie des Herrn Gesetz verachteten und seine Ordnungen nicht hielten und sich von ihren Lügengötzen verführen ließen, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Sondern ich will Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren. So spricht der Herr, um der 3, ja der 4 Frevel willen derer von Israel, will ich es nicht zurücknehmen, weil sie die Unschuldigen um Geld und die Armen um ein paar Schuhe verkaufen. Und dann machen wir einen Sprung. Dann kommt auch noch die Gerichtsrede für Israel, aber jetzt machen wir einen Sprung nach Vers 9 und lesen noch von 9 bis 12. Und dabei habe ich den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie Zedern und so stark wie die Eichen, und ich vertilgte oben seine Frucht und unten seine Wurzel. Auch habe ich euch aus Ägyptenland geführt und 40 Jahre in der Wüste geleitet, damit ihr der Amoriterland besäßet. Und ich habe aus euren Söhnen Propheten erweckt und Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Ist es nicht so, ihr Israeliten, spricht der Herr? aber ihr habt den Gottgeweihten Wein zu trinken gegeben und den Propheten geboten, ihr sollt nicht weissagen. Bis dahin einmal der Text. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, Herr, jetzt zeig du dein königliches Walten. Bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, so beginnt Amos. So beginnt Amos. Eine knallharte Gerichtsrede, die wir da gerade teilweise also jetzt gehört haben. Wer ist nun dieser Amos, dieser Lastträger? So können wir diesen Namen nämlich übersetzen. Amos, der Lastträger. Wir erfahren hier aus diesem Text, dass er unter den Schafzüchtern da von Tekoa war. Tekoa war so ein ganz kleiner Ort im Südreich, also in Juda, südlich gelegen von Bethlehem. Und wenn dieser Viehzüchter da unterwegs war, dann konnte er also immer so ins Jordantal blicken, Richtung Totes Meer, Richtung Sodom und Gomorra. Das war so seine Heimat. Über seine soziale Stellung, muss man sagen, erfahren wir eigentlich gar nichts. Je nachdem, wie man jetzt diese Vokabeln hier, Schafzüchter, und später lesen wir auch noch, dass er Maulbeerfeigenbaumzüchter gewesen ist. Nicht? Je nachdem, wie man diese beiden Vokabeln jetzt interpretiert, nicht? Kann er, ja, was weiß ich, kann er einfacher Angestellter einer Herde oder auf der Plantage gewesen war. Oder er war sogar Besitzer einer Schafherde oder Besitzer von Plantagen, hatte also seine Arbeiter. Also genaues kann man wirklich nicht sagen, aber wir können vielleicht feststellen, irgendwo so im sozialen Mittelfeld wird sich der Amos da bewegt haben. Dann ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass er jemand war, der weder zum priesterlichen Bereich noch zu irgendeiner Prophetenschule gehörte. Amos hat das ja auch am Anfang seines Lebens gar nicht geplant. Ich meine, kann man auch nicht planen. Du kannst viele Berufe planen, aber das Prophetenamt kannst du nicht planen. Das ist schlicht und einfach Gottes Sache. In seiner freien Wahl, in seiner Souveränität bestimmt er, wen er zum Propheten beruft. Jetzt war es so, nun hat er Amos berufen, obwohl er das gar nicht wollte. Wenn Sie heute Nachmittag mal einige Kapitel weiterlesen, Kapitel 7, 8, da erfahren wir, dass er das eigentlich gar nicht wollte. Aber nun hat Gott ihn berufen, nun hat er diese Aufgabe. Er hat sie nicht allzu lange ausgeführt, diese Aufgabe. Das Ganze geschah so um 760 vor Christus. Wie kommt man auf diese Zahl? Da wird also hier in diesen ersten Versen wird einmal ein Erdbeben erwähnt und dieses Erdbeben haben Ausleger auf 760 datiert. Also um diese Zeit herum 760 vor Christus. Was auch noch überrascht, obwohl dieser Amos aus dem Südreich stammt, hat er überwiegend im Nordreich, also in Israel, hat er also da seine Gerichtsrede also gehalten. Das Reich war ja inzwischen geteilt, Südreich, Juda, Nordreich, die anderen 10 Stämme. Aber er war überwiegend also im Nordreich tätig. Und in dieser Zeit, liebe Geschwister, ging es diesen beiden Reichen relativ gut. Eine gewisse Phase der Stabilität, sowohl im wirtschaftlichen auch wie im politischen Bereich, auch eine Phase gewissen Wohlstandes, aber eben auch eine Phase des geistlichen Tiefpunktes. Das muss man feststellen, denn neben dem Jahwe-Glauben gab es im Nordreich auch noch andere Kulte. Das lag darin, weil das Nordreich keinen unmittelbaren Zugang hatte zum Tempel in Jerusalem. Und somit verehrten sie auch noch andere Götter, hatten andere Kulte, was zur Folge hatte, dass der Glaube an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs immer mehr zurückgedrängt wurde, man sich immer weiter aus den Ordnungen Gottes verabschiedete. Und da hinein kommt jetzt der Prophet Amos ja mit seiner Gerichtsrede. Die Reihenfolge, liebe Geschwister, die Reihenfolge der sogenannten kleinen Propheten in unserer Bibel ist nicht unbedingt eine historische Reihenfolge. Aber, dass der Prophet Amos auf Joel und Joel auf Hosea folgt, das ist schon bemerkenswert. Denn in Hosea 11, Vers 10 zeichnet sich schon, wie wir es ja auch im Text gehört haben, zeichnet sich schon ein Brüllen des Herrn wie ein Löwe ab. Und wie hört Joel auf? Joel 4, Vers 16. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen. Ist doch recht interessant. Und genau diese Worte nimmt jetzt der Prophet Amos wieder auf und hat somit also seinen Anknüpfungspunkt, knüpft also inhaltlich hier an den Prophet Joel an. Und wenn nun der Herr aus Zion brüllt, dann braucht man diese Metapher nicht weiter auszulegen, dann weiß man nämlich ganz genau, der Gedankengang ist jetzt, dass jetzt wirklich die letzte, die entscheidende, ja die grenzenlose, durch niemanden zu lenkende und zu bestimmende Autorität jetzt über seinen Propheten Amos in einer geistlichen Zeit der Sattheit jetzt ganz pointiert sagt, wie es also jetzt wirklich da weitergeht. Und dass Gott eben hier in diesem Falle eben nicht dezent, zurückhaltend, zart auftritt, sondern wie wir gehört haben, brüllend wie ein Löwe. Und vielleicht haben Sie schon mal manche Tierfilme gesehen, nicht, wenn der Löwe in der Savanne brüllt, nicht, dann sind die Junglöwen ganz schön still und ruhig. Und so kommt mir das hier auch dieses Bild vor. Erstaunlich ist jetzt nun, dass die Rede Gottes, diese Gerichtsrede Gottes über seinen Propheten Amos, nicht nur etwa Juda und Israel betrifft, sondern einen ganzen Kreis von Völkern umfasst, die so um Juda, um Israel herum platziert sind. Nicht? Und ab Vers 3, das haben wir ja gehört, ab Vers 3 geht Gottes Gerichtsrede scheibchenweise geht sie los. Nicht? Sie beginnt mit Damaskus, dann geht es weiter über Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, Juda und schließlich in ganz besonderer Weise eben Israel. Und wir können hier schon einen Blick werfen hinein in das Neue Testament und entdecken, dass die Zeit der Gerichtsrede Gottes gekennzeichnet wird von Jesus in seinen Endzeitreden, ja, als was wurde sie bezeichnet, als die Zeit Noahs. Und so war es in diesen beiden Reichen auch, nicht? Es lief irgendwie. Nicht, man hatte keinen Grund zu klagen. Es war auch nicht unbedingt eine Zeit dramatischer Aufbrüche. Es lief eben halt so. Es lief halt so einigermaßen ordentlich gut. Und wie gesagt, da hinein spricht also jetzt der Amos. Und nun hatten wir ja am Anfang gesagt, dieser Text, ja, dieser Gerichtstext, liebe Geschwister, ist für uns heute, für uns als Gemeinde Jesu Christi geschrieben. Und die Frage, wozu hilft mir jetzt der Prophet Amos? Wozu hilft er mir? Was habe ich für einen Eindruck, wenn ich also diese Gerichtsreden Gottes da lese? Nicht? Was sind da so meine Reaktionen, wenn ich diesen Gerichtstext nicht wirklich lese? Und ich denke, das allererste, was es gilt zu begreifen, ist, dass Gott hier mit seiner Gerichtsrede Klartext redet. Das ist das Erste, was man wirklich hier begreifen muss. Und dieser ganze Text und dieses Reden wirklich in Klartext des lebendigen Gottes, du kannst es ignorieren, du kannst es ablehnen, nicht, du kannst es auch anstößig finden, unnötig, ärgerlich finden, du kannst es notgedrungen akzeptieren, du kannst es auch partialisieren, das heißt, indem du so einige Bereiche aus der Rede Gottes da herausnimmst, wo du so den Eindruck hast, ja, da komme ich mit Gott so halbwegs klar. Oder du kannst dir wirklich durch diesen Text und damit durch Gottes Wort wirklich sagen lassen, eigentlich solltest du mir wirklich dankbar sein, wirklich von ganzem Herzen dankbar sein, dass ich mit dir solch einen Klartext rede, auch in deinem ganz persönlichen Leben. Ich sage, was Sache ist, ich lege mich fest, das sind meine Vorgaben, ich stehe im Grunde genommen wie so ein unverrückbarer Betonklotz stehe ich vor dir und daran hast du dich zu orientieren, daran hast du dich zu messen. Ich bin und bleibe der lebendige Gott, ich bin die letzte und die entscheidende Autorität. Und ich denke, das ist eine erste wesentliche Brücke zum Verständnis unserer Zeit, dass der lebendige Gott heute sich in keinster Weise scheut, in einer multikulturellen, von sich selbst überzeugten, aber dahin dümpelnden oder dahin frömmelnden Gesellschaft wirklich hier ganz klar seinen Willen zu äußern. Und er lässt sich das überhaupt nicht nehmen. Er lässt sich da überhaupt nicht reinreden, liebe Geschwister, durch wen, wann, wie, zu wem, was er sagen will. In keiner Weise lässt er sich da reinreden. Nicht, da können die Gesellschaften sich entwickeln, wie auch immer. Da können Beschlussvorgaben es geben, nicht für so manche gottlosen Lehrpläne. Nicht, da kann die Gesellschaft Lebensgemeinschaften und Geschlechter kreieren oder sonst irgendetwas. Gott lässt es sich wirklich nicht nehmen. Da mag auch der Mainstream denken und sagen, so nicht, wo kommen wir denn dahin, wenn nur einer das letzte Wort hier zu sagen hat, wir auch. Und Gott sagt, nein, ich entscheide hier ganz alleine, zu wem, wann, wie ich was sagen will. Meinetwegen ärgert euch daran. Aber das kommt hier ganz klar, kommt das hier in diesem Gerichtstext zum Ausdruck. Das kommt mir zuallererst wirklich entgegen. Gott redet und Gott redet wirklich Klartext. Und diese Gedanken Gottes, liebe Geschwister, diese Gedanken Gottes, die werden ja gerade hier in unserem Text wirklich sichtbar. Nicht, denn wir würden vielleicht zuallererst sagen, also Herr, wenn du tatsächlich Damaskus, Gaza, Tyros, Edom, Ammon, Moab erreichen willst, da musst du ganz anders vorgehen. Aber bitteschön, nicht mit diesem Laienprediger Amos und dann noch aus dem Südreich für das Nordreich. Das musst du ganz anders anpacken. So wird das überhaupt keinen Erfolg haben. Wir brauchen da eine ganz andere Persönlichkeit. Wir brauchen da jemanden mit Charisma. Und Gott sagt, nein, ich wähle mir diesen Amos aus Tekoa und der alleine wird meinen Willen verkünden. Ich meine, das ist schon alleine Sache, die manche auch ärgert, dass Gott das eben so machen kann. Er fragt niemand, er braucht kein Komitee, er braucht keinen Ausschuss, nichts, sondern das ist allein seine Sache, dass er das so machen kann. Er hat wirklich die absolute Autorität, immer seine Werkzeuge auszusuchen, wie er es will, wie er es möchte. Und dann, liebe Geschwister, dann ist eben dem lebendigen Gott auch die Form ziemlich egal. Auch da bestimmt er, wie er das sagen will. Und er legt dem Amos in der Tat hier wirklich eine Gerichtsrede auf den Tisch, die sich wirklich gewaschen hat. So marschiert der lebendige Gott da durch. Natürlich kann man sich jetzt fragen, aber Herr, oder kann man wieder einwenden und kann sagen, aber wie wollen die anderen außer Juda und Israel, wie wollen die das denn hören? Und Gott sagt, das lasst mal meine Sorge sein. Ich werde es so tun, wenn ich meine Stimme erschallen lasse, wenn ich aus Zion brülle, dann werden sie alle eine Chance haben, das zu hören. Meine Botschaft aus Zion. Das ist ja wiederum auch so was Anstößiges, eben so was Ärgerliches, nicht, dass sich Gott eben mit seiner Offenbarung tatsächlich auf ein ganz bestimmtes Volk da festgelegt hat. Nicht, mit dem er da so sozusagen nicht seine Stimme da aus Zion erschallen lässt. Aber man muss sich das immer wieder bewusst machen, sonst hätten wir die Bibel, sonst hätten wir das Wort Gottes eben nicht. Und da kann man heute ruhig sagen, das gilt nicht mehr, das wollen wir auch nicht so, es gibt noch andere Offenbarungen und Gott sagt nein. Und natürlich lässt er sich es auch nicht verbieten, was er innerlich sagt. Nicht, er sagt klipp und klar, ich bin die Norm, die sich nie verändert. Nicht an mir wird gemessen, nicht an dem, was zurzeit mehrheitstauglich in der Gesellschaft ist. Das macht er klipp und klar. Ich muss nie meinen Willen ändern. Nicht, und das ist auch wiederum für viele, viele ärgerlich. Aber für uns Jesus-Leute ist es doch wunderbar zu wissen, diese erfrischende Klarheit, die erfrischende Ausdrucksweise unseres lebendigen Gottes. Dass er sagt, das sind meine ethischen Vorgaben, das sind meine Vorgaben für den Glauben, da hast du dich daran zu orientieren, ich bin der einzige Gott, Schlusspunkt, aus Feierabend. das ist unser Gott. Der Herr brüllt aus Zion, der Herr redet Klartext. Ja, was ist meine Reaktion? Wie reagiere ich darauf? Und ich denke, ganz tiefer, neuer, klarer Respekt, entweder ganz neu oder immer wieder. Liebe Geschwister, vielleicht ist unser Respekt ein Stück weit verloren gegangen, dann wieder ganz tiefer, neuer, klarer Respekt vor diesem lebendigen Gott und nicht vor allen möglichen anderen Göttern, die da so herumschwirren, liebe Geschwister. Stehe ich wirklich, die Frage müssen wir uns stellen, stehe ich wirklich mit meinem Leben in diesen Normen dieses lebendigen Gottes, die schon vor tausenden von Jahren galten und auch heute gelten, auch in der Zukunft gelten werden. Nicht wir alle wissen das. Ich lebe nicht in einem neutralen Gebiet. Ich erlebe das Tag für Tag, nicht, dass ich ausgesetzt bin, nicht den unterschiedlichen ideologischen, gesellschaftlichen Einflüssen, nicht was man so denkt und wie man sich hier und da verhalten soll und wie man jenes oder dieses sieht und so weiter und so fort. Und was morgen und was übermorgen, was in 5 und was in 10 Jahren gedacht wird, wer weiß das schon. Und deshalb, liebe Geschwister, tun wir gut daran, dass wir jetzt uns wirklich an den Vorgaben Gottes hängen, dass wir uns wirklich daran orientieren. Sie gelten und sie bleiben immer bestehen, sie sind verlässlich, sie sind klar. Ja, man muss sagen, sie kommen aus einer vollkommen anderen Liga, nicht? Das ist eine ganz andere Weisheit, die uns Gott da wirklich präsentiert. Also das ist das Erste. Das ist das Erste, dass wir das begreifen, dass Gott wirklich hier redet, dass er hier in Klartext redet, dass ich dafür dankbar sein darf, dass er auch so in meinem Leben hineinredet, in Klartext, und dass ich wieder ganz neu lerne, mit tiefem, klarem Respekt vor ihm wirklich zu stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, liebe Geschwister, dass wir jetzt ein wenig ja auf die Art und Weise, wie der lebendige Gott jetzt hier vorgeht, eingehen wollen, denn das ist schon hochinteressant. Wie wir ja sicherlich bemerkt haben, diese gesamte Gerichtsrede besteht ja aus 8 Teilen. Es beginnt mit Damaskus, geht über Gaza, Tyros, Edom, Ammon, Moab, Juda und Israel. Also aus 8 Reden, die immer, ja, die eigentlich immer so das gleiche Muster haben. Es beginnt immer so mit dieser Aussage, so spricht der Herr, dann folgt die Gerichtsankündigung, dem sich dann der Grund und der Inhalt des Gerichtes anschließt, und das Ganze endet dann auch wieder mit diesem so spricht der Herr oder ähnlich klingend, ähnlich lautend. So sind alle 8 einzelnen Gerichtsreden also aufgebaut. Und was jetzt fasziniert, liebe Geschwister, oder was auch noch bemerkenswert ist, das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, dass das Gericht eben nicht bei Juda oder Israel anfängt, sondern eben bei Damaskus bis hin nach Moab. Und diese Reihenfolge, nicht, dass zuerst Damaskus bis Moab und dann Juda und Israel, diese Reihenfolge ist schon bemerkenswert. Nicht wie der lebendige Gott das hier macht. Nicht, und das müssen wir uns jetzt mal so vorstellen, dass Gott ja solch eine Rede durch den Amos, dass er die ja nicht im Geheimen halten, sondern er ließ sie ja durch seinen Propheten öffentlich vortragen, verkündigen. Nicht, und in seiner ersten großen Predigt, die jetzt Amos im Auftrage des lebendigen Gottes hält, im Nordreich, sie erstreckt sich ja vom ersten Kapitel von Vers 3 bis Kapitel 2, eben Vers 16, da wendet jetzt der lebendige Gott über seinen Propheten Amos eine hochinteressante Methode an. Amos hat also 8 Predigtpunkte, 8 Gerichtspunkte, 8 Gerichtstexte. Und davon werden die ersten, da kann man jetzt von ausgehen, da steht natürlich jetzt hier nicht so drin, aber das kann man sich gut vorstellen, davon werden die ersten 6 Predigtpunkte von Damaskus bis nach Moab, die werden von allen, die ihm da im Nordreich zuhören, abgenickt. Sie alle werden sagen, wunderbar, wunderbar, Herr, so soll es geschehen, das sehen wir auch so, das haben wir immer schon drauf gewartet, dass du, Gott, mal endlich Klartext redest mit diesen Völkern, gut, Da sind einige Völker drunter, Edom, Ammon, Moab, da haben wir so aus der Vergangenheit gewisse verwandtschaftliche Beziehungen. Aber trotzdem, das ist der richtige Ton, den du da an den Tag legst, damit alle sechs das mal wirklich hören. Zeig du ihnen gegenüber wirklich deine Macht. Du bist gerecht. Halleluja, der lebendige Gott. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie alle so der Meinung waren, dass Gott also da zunächst mal mit diesen Sechsen so vorgegangen ist. Das ist natürlich aus Gottes Sicht taktisch sehr klug gemacht. Sehr klug gemacht, denn sie sind alle schon mittendrin im Abdicken. Und jetzt sagt der Amos, ich bin zwar inzwischen bei Moab angekommen, aber ich habe auch Juda etwas zu sagen. Gut, sagen die aus dem Nordreich, macht uns zwar etwas stutzig, schließlich ist es ja unser Brudervolk, aber wenn du der Meinung bist, wenn du dein eigenes Nest beschmutzen willst, er kam ja aus dem Südreich, dann sei es so, wir nicken auch das ab. Wir sind ja aus dem Nordreich, meinetwegen auch Juda, das muss auch mal irgendwie in die Spur kommen. Ja, und dann kommt, oh Schreck, dann kommt ab Kapitel 2, Vers 6, kommt dann der längste Gerichtstext, ja für wen? Genau für die, die ihm da aus dem Nordreich zugehört haben, nämlich für Israel. Kommt der längste Gerichtstext. Und das ist schon genial, wie der lebendige Gott das über seinen Propheten Amos gemacht hat. Nicht, weil alle ja im Nordreich, nicht die Predigtpunkte 1 bis 7, haben sie alle abgenickt, haben sie alle gesagt, vollkommen richtig, Gott, dass du so vorgehst. Und der achte Punkt, ja im gleichen Denkmuster, im gleichen Denkschema abläuft, nicht hat Amos sie entblößt. Was hat er gemacht? Er hat ihnen gesagt, der lebendige Gott, den ihr Juden im Nordreich alle kennt, nicht, der spricht jetzt sein entscheidendes Wort, nicht, er spiegelt euch wieder, wie ihr lebt und signalisiert euch, dass auch das Gericht zu euch kommen wird. Also so geschieht etwas ganz Eigenartiges, dass nämlich der Hauptschuldige unter den Schuldigen eben nicht die Heidenvölker zunächst sind, sondern das Volk, in dem der Prophet Amos jetzt auftritt. Und hier ist es jetzt ganz besonders eben Israel. Israel. Und wenn wir uns jetzt diesen Text in Kapitel 2 ab Vers 6, wenn wir uns das mal heute Nachmittag bis zum Ende einmal anschauen, dann fällt schon auf, wie Gott das in seiner ganz besonderen Weise bei seinem Volk auch macht. Nicht, der geht da nicht so pauschal drüber, sondern er beschreibt das sehr, sehr, sehr ausführlich. Nicht, dass er, was ihn an seinem Volk zutiefst eben hier stört, nicht dieses ganze ethische Missverhalten und diese brutale Gewinnsucht und wie sie auf eine furchtbare Art und Weise versucht haben, die Armen da an den Rand zu drängen und dann die Blutschande und dann, ach, die Perversität da mit der Tempelprostitution. Man muss also sagen, eine Majestätsbeleidigung im umfassendsten Sinne. Das, was sein Volk da macht, entspricht in keiner Weise den Vorgaben, die dieses Volk wirklich durch die Sozialgesetzgebung des Moses mitbekommen hat. Das Volk hat also massiv gegen die Barmherzigkeitsgesetze des lebendigen Gottes da wirklich verstoßen. Und dann kommt diese Besonderheit, und deswegen haben wir vorhin auch diese Verse 9, 10, 11 und 12 gelesen, dann kommt nämlich die Besonderheit, dass Gott sagt, von euch hätte ich doch eigentlich etwas ganz anderes erwarten dürfen, denn mit euch habe ich doch eine Geschichte gemacht. Mit euch habe ich doch wirklich eine Geschichte, eine außergewöhnliche Geschichte gemacht, dass ich mich in einer Weise euch zugewandt habe, wie kein anderem Volk hier auf diesem Planeten. Kein anderem Volk. Ich habe die, dann zählt ihr das ja auf, ich habe die Amoriter vor euch vertilgt. Ich habe euch aus Ägyptenland geführt. Ich habe euch 40 Jahre lang, habe ich euch durch die Wüste geführt, habe ich euch ernährt, alles möglich, habe euch erhalten. Und dann geht er weiter, ich habe euch Söhne gegeben, die ich als Propheten erweckt habe. Zwei riesengroße Geschenke habe ich euch somit gegeben, eine Gottesgeschichte und eine Offenbarung, nämlich meine Worte durch die Propheten. Das hat sonst niemand als nur ihr. Und diese beiden Geschenke, die euch in besonderer Weise, ja, wie soll man sagen, herausheben, nicht, die habt ihr völlig, völlig missachtet und seid ganz genau ins Gegenteil also abgerutscht. Ihr habt euch in einer Art und Weise gegen mich entschieden, die unglaublich ist. Erschütternd. Und Gott hätte doch gerade von seinem Volk etwas anderes erwarten dürfen aufgrund der Geschichte und seiner lebendigen Worte. Ja, und dazu gehört eben der Gedanke, dass Gott eben gerade sein Volk so ins Visier nimmt, so in den Fokus nimmt. Gerade eben sein Volk. Und diesen Gedankengang kennen wir ja auch in gewisser Weise aus dem Neuen Testament, wenn wir da mal in den Hebräerbrief hineingucken, nicht in das Kapitel 12, nicht, da beschreibt er ja auch eine Situation, dass Christen also unter Druck gekommen sind, dass sie in den Fokus Gottes geraten, nicht, aber aus dem einfachen Grunde, um sie wirklich zu erziehen. Da heißt es ja an einer Stelle, erachte die Zurechtweisung oder die Erziehung, erachte sie nicht gering. Denn er will etwas Gutes aus dir machen. Und das beobachtest du ja auch innerweltlich, auch bei irdischen Zusammenhängen, ist dir das ja auch nicht unbekannt, dass nämlich die, die dir am nächsten stehen, nicht, dass du diese ganz in ganz besonderer Weise in den Fokus nimmst, dass sie in ganz besonderer Weise wirklich ins Visier kommen. Das heißt, du hast dich zuallererst um deine Kinder zu kümmern und die bekommen zunächst mal am meisten ab. Das ist nun mal so. Und diejenigen, die am weitesten von dir entfernt sind, wenn sie da Mist bauen, wirst du dich umso weniger darum kümmern müssen. Aber die dir wirklich am nächsten stehen, nicht, die bekommen das meiste ab. Das ist so, weil du sie auch, soweit es geht, zum Guten erziehen willst aus menschlicher Sicht. Für einen Christen, aber mit Gottes Hilfe. Und deswegen sagt Gott in unserem Gerichtstext, natürlich habe ich was über Damaskus, Gaza, Tyrus und so weiter etwas zu sagen, aber ich habe in besonderer Weise dir, Juda, und in ganz besonderer Weise dir, Israel, auch was zu sagen. Du musst wirklich mein Wort hören und deswegen bekommst du die längste Gerichtsrede. Und weiter fällt auf, liebe Geschwister, dass Gott, hat ihm vorhin schon mal etwas erwähnt, dass Gott keines dieser Völker, diese 8 Völker, pauschal verurteilt. Sondern es werden teilweise für uns nicht mehr rekonstruierbare historische Ereignisse genommen, auf die Gott jetzt mit seinen entsprechenden Gerichten reagiert. Was aber auffällt, und das ist auch wieder hochinteressant, ein Stichwort fällt immer wieder auf, und das ist das Stichwort vom Feuer. Und zwar immer im Zusammenhang mit dem Verbrennen von Palästen. Und wenn du das jetzt mal überträgst, was bedeutet das jetzt so im übertragenen Sinne, dass dich das Feuer in Verbindung mit den Palästen, das hat immer mit dem Kopf, das hat immer mit der Spitze zu tun. Also hier werden ganz interessante, wesentliche Prinzipien des Gerichtes Gottes eben sichtbar und deutlich. Dass er nämlich sehr wohl weiß, wo die eigentlichen Initiatoren, wo die eigentlichen Köpfe, wo die eigentlichen Hauptverantwortlichen wirklich sitzen. Und das bringt er in seinen Gerichtsreden eben klar und deutlich zum Ausdruck. Unser lebendiger Gott ist absolut top im Bilde, was damals wirklich da gelaufen ist. Das ist ihm nichts entgangen. Und er handelt also ganz souverän in seinen Gerichten. Und dass er das bis heute tut, ja, das dürfen, das wollen, das müssen wir uneingeschränkt glauben. All das, was Sie in der letzten Woche oder was ihr in der letzten Woche in den Nachrichten gehört habt, ist Gott alles bekannt. Hat ihn nichts überrascht, liebe Geschwister. Er hatte absolut alles im Blick. Und wann? Und wie er eingreift, das ist allein seine Sache. Er ist der Einzige, der weiß, was Wahrheit ist. Er sieht es, er kann reagieren, er wird reagieren. Und er spricht hier in unserem Fall jetzt hier ein Gerichtsurteil, tja, um es juristisch weiter auszudrücken, dass kein Revisionsverfahren nach sich zieht. Die Sache wird komplett durchgezogen durch den lebendigen Gott. Nee, und dazu gehört auch diese merkwürdige Einleitungsformel, da wenn es da heißt, um der 3, ja der 4 Frevel willen. Ja, womit Gott also dem jeweiligen Volk sagen will, mein Lieber, oder bleiben wir jetzt mal bei Juda und Israel, meine lieben Juden, seid nicht zu sicher. Seid nicht zu sicher. Glaubt ja nicht, dass das, was ich euch jetzt aufzähle, alles ist. Oder das, was ich euch jetzt da sage, dass das unter Umständen harmlos ist. Wenn du willst, dann kann ich dir noch weitere Ketten von Vergehen aufzählen. Aber jetzt einmal erst das. Das will Gott damit ausdrücken. Und jetzt natürlich wieder die Frage, nicht, was soll denn jetzt bei mir ankommen, wenn ich diese Gerichtsrede Gottes da lese? Was soll denn da jetzt bei mir ankommen, wenn ich das höre von Damaskus, Gaza, Tyrus und so weiter? Nicht, und da macht mir der lebendige Gott allein in seiner pädagogischen Art und Weise, macht er mir klar, wie er hier vorgehen muss, und etwas ganz Wichtiges deutlich, dass ich ihm tatsächlich, wirklich tatsächlich geistlich auch zuhöre, liebe Geschwister. Sagen wir doch mal ehrlich, es besteht doch auch bei uns die Gefahr, dass ich abnicke, wenn irgendwo anders mal etwas geistlich falsch läuft, dass ich sage, es ist richtig so, Gott, dass du da reinschläfst. Habe ich schon lange im Sinn, habe ich schon lange drauf gewartet. Die Gefahr ist doch bei uns auch da, dass wir da abnicken. Und das will uns eben Gott wirklich klar machen, dass Gott genau eben diese Methode wählt, weil damals wie heute eine Schwierigkeit besteht, dass ich ihm geistlich nicht richtig zuhöre. Und das macht er nicht, damit er uns da zusammenschlagen will, sondern, ja, ich komme nochmal auf Hebräer 12 zurück. Nicht, dass er uns wirklich zum Guten erziehen will, der lebendige Gott in unserem Leben. Und man darf hier in diesen Gerichtstexten, liebe Geschwister, darf man eines nicht vergessen, dass das Motiv Gottes seine riesengroße Ablehnung ist gegen alles Zerstörerische, alles Böse, gegen alle Gottlose. Und in diesem Falle habe ich einen dermaßen eifernden Gott dagegen nicht, dass er so um sein eigenes Volk, so um seine eigene Gemeinde, so um seine Kinder und so um dich und mich kümmert. Und wenn der Herr aus Zion brüllt, liebe Geschwister, dann ist das eben die nächste Reaktion neben dem tiefen, klaren Respekt vor diesem lebendigen Gott. Diese innige Bitte an meinen Gott, lass mich hören, das, was du zu sagen hast und was aus deiner Sicht für mein Leben wichtig und notwendig ist. Und wir wissen doch, liebe Geschwister, wir wissen doch um die unterschiedlichsten Stimmen und Stimmungen wirklich in unserem Leben, die da auf uns einwirken und die uns beeinflussen wollen. Und die spannende Frage ist immer noch, höre ich noch diese Stimme? Höre ich noch diese Stimme? Oder hat diese Stimme Gottes aus Amos 1 ihre besondere Funktion in meinem Leben wirklich noch behalten? Oder bekommt sie diese Funktion wieder ganz neu, weil sie bei uns vielleicht bei dem einen oder anderen verloren gegangen ist? Nicht? Welche Rolle spielt wirklich die Stimme Gottes in meinem Leben? Um es mal mit Amos zu sagen, darf er bei uns noch brüllen? Darf er bei uns noch wirklich brüllen mit seiner letzten Autorität? Darf er so in unserem Leben auftreten? Und neutestamentlich, wenn ihr wollt, landen wir in Johannes 10. Landen wir in Johannes 10, da tritt Jesus als der gute Hirte auf. Und was ist ein besonderes Kennzeichen dieses guten Hirtens? Ist eben seine Stimme. Und die spannende Frage ist, ob man diese Stimme hört und dieser Stimme auch wirklich nachforscht. Und ein letztes. Wir haben also jetzt hier diese Gerichtsreden, waren ja 8 Teile, wir haben ja diese Gerichtsreden jetzt gehört, liebe Geschwister, und plötzlich merke ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, plötzlich merke ich wieder ganz oder auch wieder ganz neu, dass ich gar nicht außerhalb derer da bin, die da in unserem Text angesprochen werden. Liebe Geschwister, es ist doch nicht so, dass da draußen die Bösen sind und hier sitzen alle die Guten. So ist es doch nicht, liebe Geschwister. Es ist eben nicht so, dass ich herunterschaue auf den Schmutz, der unter mir ist. Nicht, sondern ich sehe in diesem Text ganz klar, nicht, dass ich, der jetzt an Jesus Christus glaubt, eins auch in dieser Abteilung mitmarschiert bin. Nicht, und allerdings Das ist, was jetzt aus diesem Text wirklich entgegenkommt, was einem wirklich förmlich entgegengerufen wird. Niemand muss unter diesem Satz "Der Herr brüllt aus Zion" bleiben. Nämlich mit diesem Amos-Text, liebe Geschwister, schauen wir ganz, ganz weit in das Neue Testament hinein, wo es nämlich diesen einen gibt, Jesus Christus, der dieses Gericht, von dem auch hier die Rede ist, von dem hier teilweise die Rede ist, in seiner Person, in seinem Leben getragen hat. Nicht, wie heißt es? Die Strafe liegt auf ihm, auf dir, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann begreife ich doch, und hoffentlich jeder von uns, nicht, dass es doch ein unglaubliches Vorrecht ist, dass der lebendige Gott einmal grundsätzlich in meinem Leben hineingesprochen hat, mein Herz geöffnet hat, mich mit dem Evangelium konfrontiert hat, mir klargemacht hat, was sein Sohn Jesus Christus auf Golgatha erwirkt hat, und dass er mich so weit gebracht hat, dass ich eines Tages wirklich Ja sagen konnte, dass ich dieses Erlösungswerk habe annehmen dürfen. Und dass ich jetzt vor ihm stehe wie ein Gerechter. Aber wenn ich natürlich mein Leben anschaue, weiß ich, dass ich immer noch wieder falle und strauche. Und dann kann ich immer wieder in diesen Gnadenhorizont hineinmarschieren, weil das Blut meines Herrn Jesus Christus ausreicht, jede Sünde, die ich jetzt begehe und die ich auch in Zukunft noch begehen werde, weil sie immer wieder vergeben wird. Eben durch diesen einen, der alles für mich auch getragen hat. Meine Schuld, nicht der meine Strafe, die ich eigentlich verdient hätte, auf sich genommen hat. Nicht? Und das ist das Wunderbare, was eben aus diesem Amos-Text herausklingt. Und deswegen am Anfang diese Frage, nicht am Anfang diese Frage, zeigt das Reden Gottes im Alten Testament, zeigt das irgendwelche Wirkungen in meinem Leben? Und hier sehen wir, wie das aus dem Amos-Text wirklich quasi so hervorleuchtet, nicht? Ja, dass es diesen einen da gibt, der alles für mich getragen hat, und dass ich nicht bei diesem Brüllen des Herrn bleiben muss, sondern dass ich da heraustreten kann, weil es eben diesen einen gibt, der alles getragen hat am Kreuz auf Golgatha, für alle meine Schuld, für alle meine Sünden, hat meine Strafe, hat er auf sich genommen, alles weg, wunderbar. Und ich kann zu jeder Zeit, das ist einmal geschehen mit der Buße, mit der Umkehr, mit der Wiedergeburt, aber wir kennen ja unser Leben, wir straucheln immer wieder, und ich kann immer wieder in diesen Gnadenhorizont hineinmarschieren, kann immer wieder um Vergebung bitten, und er spricht sie mir immer wieder zu, weil er dieses Erlösungswerk auf Golgatha vollbracht hat. Unser Herr Jesus Christus. Also Amos, was willst du mir sagen, wenn der Herr aus Zion brüllt? Fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Er will mir zuallererst deutlich machen, dass er mit mir Klartext redet und ich deshalb mit ganz großem heiligen Respekt wirklich vor diesem Gott stehen will. Ich will vor diesem Gott so stehen. Und je klarer ich vor ihm stehe, desto besser komme ich mit seiner Hilfe durch diesen ganzen Sumpf in dieser Zeit hindurch. Das Erste. Und er will zweitens zum Ausdruck bringen, dass es wichtig ist, diesem Gott wirklich zuzuhören, ihn zu bitten, lass mich deine Stimme hören und lass mich auch dann deiner Stimme folgen, damit die anderen Stimmen und Stimmungen völlig unbedeutend werden. Und wenn der Herr aus Zion brüllt, werde ich auf keinen Fall, ich sage es mal jetzt so, in diesem Gerichtshorizont bleiben, sondern ich werde mit ganz großer Klarheit und Wahrheit vor Augen gestellt, sondern ich werde mich in diesen Gnadenhorizont von Jesus Christus hineinstellen lassen. Immer und immer wieder neu. Im Wissen, dass mir da wirklich vergeben ist, einmal vergeben worden ist, grundsätzlich, und mir immer wieder vergeben wird für die Sünden, die ich immer noch tue. Die Strafe liegt auf ihn. Da bin ich jetzt heraus. Dafür danke ich dem Herrn, da atme ich eine ganz andere Luft. Wunderbar, dass das uns dieser Amos-Text wirklich mitgeben will. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, lebendiger Gott, so ein ganz normaler Tag in dieser Welt, ja, hinterlässt immer wieder seine Spuren. Und wir wissen, wir werden beeinflusst, hören alle möglichen Dinge und sind allen möglichen Kräften da ausgesetzt. Und da tut es einfach gut, dass wir uns unter dein Wort stellen. Und wir danken dir so von Herzen, dass du der lebendige, allmächtige, einzige, unwandelbare Gott bist. Du bist die Norm, du bist das Maß aller Dinge, du bist die Mitte, du bist der Fels. Und wir wollen dir tiefen Respekt erweisen, wollen uns in keiner Weise irritieren lassen. Wir stehen wirklich mit ganzer Freude, Überzeugung und Klarheit wollen wir zu dir stehen. Danke, dass du deine Stimme erschallen lässt und dass wir sie hören dürfen. Du weißt, wie schwierig das manchmal ist, in dieses echte geistliche Zuhören. Und danke, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus in den Gnadenhorizont hineingestellt hast und immer wieder hineinstellst. Was haben wir es doch wirklich gut. Heraus aus dem Gericht, in dem wir keine Chance hätten, und begnadigt durch dich, unseren Herrn, und darüber beten wir dich an. Amen.